Willkommen zum Geschichtsunterricht. Willkommen, Matthias von Hellfeld.
Willkommen, Holger Klein.
Thema diesmal Bautzen.
Bautzen.
So, ja. Ne, Bautzen halt. Was, Bautzen war so ein schlimmes Gefängnis in der DDR. Das ist so im Wesentlichen, was ich über Bautzen weiß.
Ja, das ist so ein Synonym geworden. Kommst du nach Bautzen? Der Anlass ist, dass 1950 Bautzen aus den Händen der sowjetischen Militäradministration an die DDR-Führung übergeben wurde. Und zwar Ende Januar, es war ja kurz vorher erst gegründet worden, der Staat. Und damit war dann Bautzen sozusagen in den Händen der SED bzw. der DDR-Führung bzw. der Stasi.
Was heißt das übergeben? Also das war...
Vorher war ja die DDR kein eigener Staat.
Okay.
Das war, ist ja klar, 7. Oktober. Und deswegen haben die sowjetischen Besatzer die Gefängnisse und die anderen...
Ach, du redest explizit über das Gefängnis Bautzen wird übergeben.
Ja.
Ah, okay.
Das Gefängnis Bautzen wird übergeben. Und die Geschichte von diesem Gefängnis beginnt im Jahr 1902. Wir sind ja Historiker und dann gucken wir immer, wie hat das eigentlich alles angefangen. Das Ganze hat 1902 angefangen und es hatte tatsächlich, da komme ich jetzt auch gleich drauf, einen sehr guten Ruf. Also es wurde 1902 gebaut und errichtet im Königreich Sachsen als ganz normale Strafvollzugsanstalt und es war Teil einer neuen oder damals neuen politischen Ideologie, kann man vielleicht sagen, oder Vorstellung oder Verhaltensweise, dass nämlich Gefangene, man achte fein, menschenwürdig zu behandeln sind. Mhm. Und dass ein Gefängnis nach liberalen und damals sogenannten reformerischen Idealen zu führen ist. Reformerisch, das wissen wir, wir haben damals, also so zum Beginn des 20., Ende des 19. Jahrhunderts, sehr, sehr viele Reformbewegungen, die im Grunde genommen das gesamte gesellschaftliche Leben erfasst haben, von Jugend über Arbeiter bis Frauen, Schule, Bildung, Medizin, Montessori und so weiter. Das ist alles in dieser Zeit entstanden, weil man sich damals überlegt hat, nach den wirklich gewaltigen Umwälzungen der industriellen Revolution, die dann ungefähr zu Ende war, also nicht die Revolution war zu Ende, aber die Umwälzungen waren dann durch, haben die Menschen festgestellt, dass vieles, was dann sozusagen Realität war, ihnen nicht gefallen hat. Mhm. Manche haben sich einfach rausgeklammert, also die sind einfach weggegangen, Wandervogel, Jugendbewegung, die sind einfach rausgegangen, Frauenbewegung hat sich gegründet. Es gab natürlich immer sehr viele unterschiedliche Ausformungen. Jedenfalls die Grundidee war, dass Frauen nicht nur einfach an Haus und Herd gebunden sind und mit Kindern irgendwie zu tun haben, sondern dass sie eben auch andere Dinge tun können. Und dazu gab es dann auf einmal Bildungseinrichtungen, da gab es Schulungsgeschichten und Ricarda Huch war die erste promovierte Frau im deutschsprachigen Raum. Das war auch in dieser Zeit, das war allerdings eine Schweizerin. Insofern hat es noch eine Weile gedauert, bis das in Deutschland sich durchgesetzt hat. Aber dennoch ist es so gewesen, dass eben sehr viele dieser Ideen zumindest mal auf dem Papier festgehalten wurden. Und damit kann man tatsächlich sagen, dass Bautzen eines der ersten Gefängnisse war, das damals neu gebaut wurde für 1100 Häftlinge. Und das wurde tatsächlich geformt und gefordert und geführt nach eben diesen reformerischen Idealen und hatte deshalb einen wirklich guten Ruf. So, das Gefängnis blieb, die Realität änderte sich. Also das Land Sachsen hörte 1918 auf zu existieren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Im November 1918, also unmittelbar nach Waffenstillstand, übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte in Sachsen die Macht. Und ein Politiker der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, der sogenannten USPD, also das war eine Linksabspaltung der Mehrheits-SPD, der MSPD, der Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann zugehörten und der USPD waren anfangs Liebknecht und Rosa Luxemburg dabei, die dann kurz danach die KPD gegründet haben. So, und ausgerechnet im Zirkus Sarrasani, das finde ich wirklich eine wunderbare Idee, wird also im November die Republik Sachsen ausgerufen und der letzte König der Sachsen, Friedrich August III., dankt ab und damit wird aus dem Königreich der Freistaat. Ah. Aber das Gefängnis, das bleibt, wie es war, bis 1923. Also der berühmte Freistaat Sachsen, der auch heute noch so viel auf sich hält, der wird in dieser Zeit, also nach dem Ersten Weltkrieg, ins Leben gerufen. Und 1923 kommt man auf die Idee, dass man Bautzen ausbauen sollte und es wird der Anbau oder der zweite Teil des Gefängnisses gebaut, nämlich Bautzen 2. Und damit waren dann aus Bautzen I und Bautzen II die Vereinigten Strafanstalten des Freistaates Sachsen geworden. Aber der liberale Gedanke aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, der blieb erhalten, jedenfalls in der gesamten Weimarer Republik, weil nämlich die Weimarer Republik als Programm oder als politische Leitplanke den Strafvollzug insgesamt liberalisiert hat. Und insofern passt das, was da in Bautzen passiert wurde, passiert ist sozusagen in das politische Programm der Zeit sowieso. Jetzt, wie wir alle wissen, ändert sich das Leben schlagartig im Januar 1933, als der Anführer dieser Horde namens NSDAP von einem nicht mehr bei Sinnen seienden Reichspräsidenten zum Reichskanzler ernannt wurde. Und damit ändert sich wirklich total alles. Sofort nach 1933, nach Januar, sofort beginnen die Nazis mit Jagd auf alles, was ihnen nicht passt. Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, missliebige Intellektuelle, Juden, homosexuelle Menschen, denen sie das Recht zu leben einfach absprechen, und irgendwelche Leute, die einfach auffällig geworden sind, die werden also gejagt. Und sie werden...
Ist so ja. Faszinierend auch, dass, also, das ist ja nicht nur irgendwie, es sind ja nicht nur ein paar hundert Nazis, die da die Jagd machen, sondern dazu brauchst du ja sehr, sehr viele Leute, die das Spiel mitspielen, ne?
Ja, die Polizei zum Beispiel und das Militär, und ich will jetzt den Vergleich nicht ziehen. Also, ich sag das ausdrücklich, ja, es ist nicht zu vergleichen. Aber man kann jetzt manche Dinge auch schon an der Grenze zwischen Mexiko und den USA erleben. In Tijuana habe ich gestern einen Beitrag gesehen, da sitzen Leute heulend auf der Straße, ja, weil sie ihr ganzes Geld ausgegeben haben, um dahin zu kommen. Und dann wird es einfach zugemacht.
Vor allen Dingen, weil die schon einen Termin hatten, um ein Asylbegehren vorzusprechen. Das ist einen Tag vorher alles abgesagt worden. Ja.
Genau, also
ich finde aber, man kann das sehr gut vergleichen. Man kann es halt nicht gleichsetzen.
Ja,
aber
ja, okay. Also gleichsetzen will ich sowieso nicht, aber vergleichen, okay. Ich sag nur, also die Hatz auf Menschen, und die irgend aus welchen Gründen auch immer, ist mir jetzt ganz egal, ehrlich gesagt, nicht gewünscht sind oder nicht erwünscht sind, führt natürlich dazu, dass du Gefängnisse bauen musst, Aufnahmelager, irgendwelche Drahtverhaue, in denen du diese Leute einsperrst und dann guckst, was du mit ihnen machst. Und ein wesentlicher Teil der Strategie der Nazis, was machen wir mit den Leuten, der fand in Bautzen I statt. So, und da waren dann auf einmal politische Gefangene drin. Der prominenteste war später Ernst Thälmann, der Chef der KPD. Und damit war sozusagen das Gefängnis während der Nazi-Zeit ein solches Gefängnis, wo irre viele politische Häftlinge drin waren, wo Leute drin waren, die eigentlich ermordet werden sollten. Man suchte aber noch nach dem richtigen Zeitpunkt sozusagen, weil man noch nicht so richtig wusste, wann das am klügsten ist oder nicht am klügsten ist. Also das war so ein ganz schreckliches Gefängnis für Leute, die eben politisch abweichlerisch waren. Und als der Krieg zu Ende war, ist die Ironie der Geschichte so, dass das unter genau umgedrehten Vorzeichen genau das Gleiche nochmal wurde, weil dann nämlich
die anderen politischen Gefangenen.
Genau, die sowjetische Militäradministration all jene dort eingesperrt hat, von denen sie dachten, das sind alles alte Nazis. Mhm. Es werden sicherlich auch alte Nazis dabei gewesen sein, aber es war jedenfalls so, dass die sowjetischen Besatzer dort 7000 Leute eingefercht haben. Das muss man anders sagen. Das Lager war, oder das Gefängnis war für 1100 Leute ausgerichtet. Das heißt, in einer Einzelzelle lagen dann auf einmal 5, 6 Männer. Und du kannst dir vorstellen, was das für Umstände dann sind und wie die Hygiene dann aussieht. 27.000 Häftlinge waren in Bautzen bis zur Übergabe an die DDR. Also zwischen Mai 1945 und, ich sage einfach mal, Januar 1950, also knapp 5 Jahre, sind dort 27.000 Häftlinge durchgeschleust worden. Und bis 1956, ich habe leider keine Zahl gefunden, die irgendwie um 1950 liegt, bis 1956 sind dort etwas mehr als 3000 von ihnen gestorben. Also nicht umgebracht, sondern
gestorben. Ja gut, an den Haftbedingungen.
An den Haftbedingungen ermordet worden, kann man auch sagen, genau. Also das war dann sozusagen die völlige Umdrehung dessen, was da irgendwann mal mit geplant war. Und im Grunde genommen hat die DDR dann kann man nicht anders sagen, Straf- und Exekutionsgefängnis übernommen. Und am Tag, als sie das übernommen haben, haben wir jemanden gefunden, der damals Häftling war.
Wow.
Das ist unglaublich. Der ist jetzt weit in den 90 und ist ein ziemlich berühmter Synchronsprecher gewesen, und oder ist es immer noch, und auch ein Schauspieler. Der hat bis zum letzten Jahr Nebenrollen gespielt. Unter anderem war er bei der Lindenstraße dabei und überhaupt Joachim Stern. Mhm. Und der wird in dieser Sendung auftauchen und uns erzählen, was in diesen Tagen eigentlich passiert ist, als aus den sowjetischen Besatzern auf einmal DDR Leute wurden, die sie bestraft haben oder die sie überwacht haben. Und das wurde dann Teil des gesamten DDR-Strafrechts. So, jetzt haben wir natürlich überlegt, was war das eigentlich für ein Strafrecht?
Oh, ich guck gerade, du meinst Jochen Stern, ne?
Joachim, ja, Jochen, genau.
Ja, 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 ah ja, Joachim auch, Joachim R. Stern. Ich guck gerade in der Wikipedia, während du erzählst, ja. Den kennt man ja.
Wenn man das Gesicht sieht.
Ja, der dann, schon 100-mal gesehen, ja.
Ja, genau. Und wenn du die Filmografie am Ende, wenn du runterscrollst, die ist ziemlich lang.
Mhm.
Also der Mann hat wirklich echt irre viel gemacht und ich habe mit ihm gesprochen, der ist also vollkommen klar und erinnert sich da gut dran. Also er hat dann eine Zeit lang gesessen, er wurde dann entlassen und freigekauft, weil, aber davon will ich jetzt gar nicht erzählen, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass das DDR-Strafrecht, da haben wir dann so, als ich damit angefangen habe, ich dachte, mein Gott, das muss ja ganz furchtbar gewesen sein und das waren ja alles nur politische Häftlinge. Also man muss das tatsächlich unterscheiden. In der DDR, genauso wie in der Bundesrepublik, wurde geahndet kriminelles Verhalten, Rauditum, Diebstahl etc.
Grober Unfug.
Der gesamte Wahnsinn.
Ich habe mir immer gewünscht, irgendwann mal wegen groben Unfugs irgendwo verknackt zu werden. Hat aber nie geklappt.
Ja. Jedenfalls all das, was auch in der Bundesrepublik geahndet wurde, wurde eben dort auch geahndet. Man kann einen Unterschied machen, je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht, einen großen oder einen kleinen Unterschied, dass das Strafrecht einerseits nach politischen Gesichtspunkten angewendet wurde und das stand nun tatsächlich im krassen Gegensatz zu westdeutschem Strafrecht und auf der anderen Seite, dass das angewendet wurde massiv gegen missliebige Personen, sage ich mal im Allgemeinen, also politische Widerständler, gesellschaftliche Oppositionelle, tapfere Kirchenleute, die gesagt haben, das mit dem Sozialismus und dem Christentum, das passt nicht und das dürfen wir nicht mitmachen. Die wurden im Rahmen dieses DDR-Strafrechts einkassiert und für lange Zeit weggesperrt, kann man nicht anders nennen. Und dann kamen sie wieder raus und kamen dann gleich wieder rein, wenn sie sich irgendwie wieder betätigt haben. Es hat auch in der Bundesrepublik natürlich politische Straftaten gegeben. Also ich erinnere jetzt mal nur an die RAF. Ich erinnere mal an die sozialistische Gemeinschaft da ganz am Anfang der 50er Jahre, die Sozialistische Reichspartei, wo Leute auch deutlich über die Stränge, sage ich mal, geschlagen sind und Volksverhetzung und Beleidigung etc. gemacht haben. Das ist ja auch ein politischer Straftat
gewesen. Klar, klar. Aber hatten wir in der alten Bundesrepublik nennenswert politisch Gefangene?
Nein.
Also wir hatten ja so Berufsverbote, was ja ein bisschen in so eine Richtung geht.
Das geht in die Richtung, genau. Das geht in die Richtung, also für mich jedenfalls.
Mhm.
Es geht in die Richtung der RAF-Leute. Wobei da muss man eben sagen, die haben auch Straftaten begangen.
Ja.
Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Das Anzünden eines Kaufhauses ist leider eine Straftat. Ja. Oder was heißt leider? Es ist eine Straftat. Auch wenn es aus politischen Motiven stattgefunden hat und die selbst dann gesagt haben, sie sind politische Gefangene. Also insofern habe ich eben gesagt, je nachdem, auf welchem Standpunkt man steht, kann man das mehr oder weniger miteinander vergleichen. Ich würde es weniger miteinander vergleichen. Und bei aller Kritik, die ich an der Bundesrepublik oder an den Bundesregierungen, den verschiedenen, habe oder hatte, das haben wir nicht gemacht. Also wir sind jetzt nicht großflächig auf Leute losgegangen, die einfach anderer Meinung waren. Ganz im Gegenteil, wir lassen ja auch heute noch Leute mit wirklich absurden Meinungen öffentlich zu Wort kommen. Also das ist schon deutlich was anderes. Jedenfalls in der DDR gab es eben, ich sag mal, das Instrument der Herrschaftsabsicherung durch das Wegsperren politisch Andersdenkender. Oder wer versucht hat, das Land zu verlassen, auf welchem Wege auch immer. Oder wer sich unsozialistisch geäußert hatte, der wurde eben verfolgt und bestraft. Und die DDR hat probiert, mit den Mitteln der Justiz die Opposition und das Aufmüpfige im Volk mundtot zu machen. Und wenn man das à la longue betrachtet, dann geht das immer schief. Also es ist nicht nur bei den Nazis schief gegangen, sondern eben auch in der DDR. Wobei bei den Nazis, auch das kann man nicht miteinander gleichsetzen und so auch eigentlich nicht vergleichen. Nee, das kann man auch nicht vergleichen. Aber die Nazis, bei denen ist es noch schief gegangen, weil sie natürlich von außen durch die Alliierten kaputt gebombt wurden. Aber der Aufwand, den du betreiben musst, um deine innere Opposition klein oder mundtot zu halten, der ist so groß, dass du irgendwann nur noch dabei bist, die Leute stillzustellen und kommst nicht mehr dazu, andere Dinge zu tun, die auch in einer Diktatur getan werden müssen. Mhm. Insofern ist es natürlich schon auch so ein Teil, wo ich sage, ja gut, das hängt irgendwie miteinander zusammen.
Jedenfalls, also alle Diktatur ist nur eine Frage der Zeit.
Also ich bin ja Optimist, mein Lieber, und ich bin zwar im Moment, sehe ich das nicht, aber ich glaube ja. Ich glaube ja. Der Einzige, der mich bisher jedenfalls wirklich eines Besseren belehrt, ist dieser Clan der Kim Jong-uns oder wie sie alle heißen in Nordkorea.
Naja, Putin, also Russland.
Nee, der mich eines Besseren belehrt, also der ist so lange schon dran, ja. Wo ich mir denke, ja, also vielleicht haben die das wirklich hingekriegt, da sich ein Volk zu züchten, das einfach blöde ist, insofern es nichts anderes kennen will und nichts anderes haben möchte als das. Kann ich zwar nicht verstehen, aber es ist ja offenbar so. Aber alle anderen Diktaturen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie über kurz oder lang kippen. Also Maduro zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel, der sich einfach mit nackter Gewalt und mit offensichtlichem Betrug da irgendwie an die Spitze setzt. Aber irgendwann kommt einer und legt ein Gewehr auf ihn an und dann bricht da das Chaos aus. Glaube ich. Ich bin kein Hellseher, da würde ich viel Geld mit verdienen. Also insofern ist das nur so aus der...
Du hast noch Hoffnung für die Welt.
Wenn du mich...
Das war zu lange gezögert, mein Freund.
Also ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber natürlich schon irgendwie. Aber historisch betrachtet kann man wirklich sagen, die Diktaturen dieser Welt sind irgendwann in sich zusammengebrochen. Weil man kann tatsächlich eine Weile lang die Leute mit Zuckerbrot und Peitsche irgendwie am Start halten, aber irgendwann sind die Einschränkungen zu groß und der Profit, den man davon hat, der ist dann zu gering oder das Verhältnis stimmt nicht mehr und die Leute machen es mit, wenn es ihnen Gewinn bringt sozusagen, wenn sie meinen, da profitieren sie von. Ja. Das ist mit Donald Trump nicht anders. Der Typ erzählt den Amerikanern, dass der Sprit billig bleibt, schon finden sie das gut, weil ihre Koffer, die sie da durch die Gegend schaukeln, 30 Liter fressen. Und insofern, er sagt, wir fangen jetzt wieder an zu fracken und wir hören mit dem Gendern auf. Das sind alles Sachen, die Leute gut finden. Und insofern haben sie was davon, wenn sie den Mann wählen. Ja. Dass der Rest der Welt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was ist das denn für einer? Das ist denen egal.
Ja.
So, und insofern müssen wir jetzt damit leben. Also, die DDR hat das Strafrecht und natürlich auch insbesondere Bautzen, das war dann so ein Synonym für dieses Unterdrückungsstrafrecht, genutzt, um eben die eigene Herrschaft abzusichern. Und es hat es dazu genutzt, viel Geld einzunehmen. Also wir haben zwischen 1949 und 1990 gab es ungefähr 250.000, etwas mehr, etwas weniger, Fälle von politischen Häftlingen, also von aufgedeckten, verurteilten politischen Häftlingen, die in irgendeinem Gefängnis, oft in Bautzen saßen. Eine Viertelmillion.
In einem Land von 17 Millionen.
Ja, über 40 Jahre. So, also wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber okay, trotzdem. Aber trotzdem
Viertel auch.
Irre viel. Da waren aber natürlich auch Leute dabei, die überhaupt nichts gemacht haben, die einfach nur raus wollten. Die haben Ausreiseantrag gestellt und sich dann irgendwie lautstark beschwert oder irgendwie sowas. Aber das lief eben alles unter politischen Häftlingen und das waren sie ja auch. Und Teile von ihnen wurden freigekauft. Also wir haben eine Statistik gefunden, die sagt, es ist alles so ein bisschen ungefähr und man weiß nicht, wie viel da so gemauschelt wurde und im Dunkeln irgendwie noch gemacht wurde mit dem Vogel und so, also mit diesem Rechtsanwalt. Also 34.000 Häftlinge wurden von der Bundesrepublik freigekauft und das hat die DDR bis 1989 mit Deviseneinnahmen von etwa 3,5 Milliarden D-Mark sich entlohnen lassen. Das ist damals ein gewaltiger Batzen Geld gewesen, wäre es heute auch noch mit Verlaub, aber damals war es noch deutlich mehr wert. Und dieses Geld hat die DDR eingesetzt, um auf dem internationalen Markt Rohstoffe und Ähnliches zu kaufen, weil sie mit ihren Ostscheinchen da keine Chance hatten, irgendetwas zu kriegen, außer eben im Ostblock. Und da gab es nichts. Also insofern hat die DDR das eingesetzt regelrecht, auch als politisches Instrument, gar nicht mal so sehr, um die Oppositionellen einzuknacken, sondern eben auch, um sich selbst auch auf dem Sektor am Leben zu halten.
Ja, aber der richtige Begriff dafür ist Menschenhandel.
Ja, das ist Menschenhandel. Ich wollte es jetzt aber trotzdem anders sagen, weil ich wollte auf Schalk Golokowski und diese Coco reinkommen, weil da ja eine richtige Organisation gegründet wurde, die eben genau dieses Geld genommen hat, um es irgendwo anzulegen, und viele Millionen sollen ja davon irgendwo noch rumschwirren oder sind jedenfalls nicht gefunden worden, sagen wir es mal so.
Ja, da gab's doch so eine schöne, die habe ich gerade erst nochmal gesehen, so eine schöne Fernsehdokumentation über so eine österreichische Frau Kommerzienrat,
ja, genau,
die irgendwie ein bisschen undurchsichtig, irgendwie jede Menge Geld aus der DDR gewaschen oder was auch immer damit gemacht hat, und dann war es aber weg, und also ja.
Das ist doch ganz komisch.
Ich guck mal, ob ich das finde. Wie ist sie? Fini hieß die Frau. Fini wurde sie genannt, genau.
Ja. Jedenfalls, das Geld ist irgendwo geblieben, ist dann in irgendwelche Taschen gewandert, und wir haben jetzt, ich sag mal so, der Schlusspunkt für mich war dann, was ist eigentlich mit diesen ganzen Leuten passiert, die in Bautzen gesessen haben, unter wirklich schlimmen Umständen. Das waren traumatische Erfahrungen, das waren physische und psychische Misshandlungen, die da stattgefunden haben. Es gab abartige Arbeitsbedingungen, es gab kaum vernünftige medizinische Versorgung, es gab nicht vernünftig zu essen. Und all das hat natürlich Spuren bei den Opfern hinterlassen, und die wurden nach einem Haftentschädigungsverfahren, nach einem, das heißt wirklich so, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz von 1992 entschädigt, aber eben nur, wenn sie beweisen konnten, dass ihnen Unrecht widerfahren ist. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, wie will man das eigentlich beweisen, wenn da unter vier Augen verprügelt wurde? Mhm. Ja, das hat keiner festgehalten irgendwo, sondern das ist einfach gemacht worden. Das kennen wir aus den Nazi-Akten von der Gestapo. Da heißt es dann, wenn es eins auf die Fresse gab, dann steht im Protokoll, nach besonderem Vorhalt gab er zu. Und dieser Vorhalt bedeutete eingeschlagene Fresse. Ja. Also es ist wirklich ein merkwürdiges Problem oder merkwürdige Geschichte, und heute ist es eine Gedenkstätte mit sehr, sehr aufklärerischen und sehr rührigen Menschen, die da arbeiten und die einfach versuchen, den Besucherinnen und Besuchern klarzumachen, das müssen wir wirklich, das darf nicht wieder passieren, sowas, dass man einfach weggesperrt wird, weil irgendeiner das will, also dass man weggesperrt wird, weil man irgendwo die Bank überfallen hat, das ist ja von mir aus okay. Aber dass du einfach sagst, weil der Führer oder der Chef oder der Ministerpräsident oder wer auch immer sagt, das geht jetzt alles links rum und du gehst rechts rum, und dann sitzt du 5 Jahre im Knast. Also das ist wirklich eine richtige Katastrophe.
Ja, kein Rechtsstaat.
Ja, den brauchen wir dringend.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Genau, bitte.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 17. Februar 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.